ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ein herzliches Hallo bei ESC Update Folge 158. Diese Folge entstand in Hamburg, Bremen, Halle an der Saale, Erfurt, Stockholm und Valencia. Ihr merkt, die ARD ist überall und jetzt auch wieder in eurem Ohr. Und dreimal dürft ihr raten, wo sich der andere Moderator dieses Podcasts jetzt schon wieder aufhält, sobald in Deutschland ein bisschen Schnee fällt. Buenos dias, Thomas.
Buenos dias oder um diese Uhrzeit 19 Uhr besser Buenas noches, wie man das hier sagt.
Du bist wieder in Valencia. Spürt man denn da schon so ein bisschen was von der Adventszeit, die jetzt anfängt eigentlich?
Ja, oh ja, ja, ja. Also ich saß zwar eben gerade noch in der Sonne, aber wenn es dunkel wird, sieht man hier in der Stadt viele beleuchtete Tannenbäume. Es ist wundervoll. Als die angeschaltet wurden am Wochenende, war es knackevoll. Die ganzen Leute waren hier, um sich die Beleuchtung anzugucken. Es ist so schön wie bei uns, nur kein Glühwein, aber dafür in dünner Jacke.
Adventszeit ist dieses Jahr beim ESC Entscheidungszeit. Wir wissen ja, Anfang Dezember ist diese EBU-Generalversammlung in Genf, bei der sich eben auch entscheiden soll, ob Israel jetzt am ESC 2026 teilnehmen kann oder nicht. Und deshalb habe ich eigentlich erwartet, jetzt im November passiert eh nicht so viel, weil alle nur darauf warten. Aber im Gegenteil, wir haben so viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Der Junior ESC steht zum Beispiel vor der Tür mit einem neuen Kommentator im deutschen Fernsehen. Dazu später mehr. Wir haben drei Länder, bei denen wir jetzt schon wissen, dass sie kommendes Jahr am ESC wieder teilnehmen, also zurückkommen. Wir haben den ersten Act für nächstes Jahr aus Zypern. Wir haben ausführliche Regeländerungen für den nächsten ESC. Und wir haben auch noch genaue Infos, wann es Tickets gibt. Das ist wirklich viel. Und vielleicht fangen wir mal genau damit an, weil das sicher auch für viele von euch interessant ist. Wien ist ja auch von Deutschland ganz okay erreichbar meistens. Wenn man jetzt Tickets haben will für den nächsten ESC, Thomas, auf wie vielen Seiten muss man sich denn vorher registrieren?
Ja, es wird ein bisschen kompliziert. Also man muss sich erstmal auf einer neu geschaffenen Seite eurovision.com registrieren, einen Account erstellen und da kriegt man dann irgendwann einen Link. Und mit dem kann man sich bei öticket.com ja für die Tickets bewerben. Und zu den Ticketpreisen habe ich so eine Information, die den Fanclubs weitergereicht wurden. Das ist nämlich ganz schön heftig. Wenn man ein Paket kauft, also ein Dreierpaket, dann zahlt man pro Juryfinale 170 Euro und ja für das große Finale als Fan leicht reduziert über 300 Euro pro Ticket.
Und bis zum 18. Dezember müsst ihr euch tatsächlich auch dafür registrieren, auf beiden Seiten eure Daten eintragen, auch mit der gleichen E-Mail-Adresse. Spontantickets kaufen ist sonst schwierig. Also 18. Dezember, das ist die erste Deadline und die zweite, das ist der 13. Januar ab 13 Uhr, dann gibt es wirklich Tickets zu kaufen. So. Bist du bereit, mit mir in die Tiefe einzusteigen?
Aber sowas von.
Es gab ja relativ viel Kritik an dem Voting-Verfahren des ESC, besonders nach dem diesjährigen Finale von Basel. Und die EBU hat zugehört und reagiert. Es gibt einige Änderungen nächstes Jahr. Ich habe ja selber hier im Podcast auch schon mal so drei grundsätzliche Sachen gefordert und zwei wurden tatsächlich umgesetzt. Fangen wir mal an mit den Jurys. 2023 wurden die im Halbfinale abgeschafft. Seitdem entschieden nur die Televoter, welche Songs es ins Finale schaffen. Erst ab da hat dann für so ungefähr 50% der Stimmen eine Jury eingegriffen. Jetzt wird alles wieder wie früher. Wir haben wieder Juroren im Halbfinale. Richtig so?
Ja, Glückwunsch erstmal, dass zwei von drei Forderungen von deinen Forderungen durchgesetzt wurden. Also die haben offenbar auch ESC Update gehört oder dich gehört hier im Podcast.
Gehen wir
ja,
von
Jurys
aus.
Jury sind Semi. Das ist natürlich gut, weil bei jeder Station im Wettbewerb, also im Semi und im Finale, dann die gleichen Kriterien gelten für Erfolg, für Semifinale und Finale. In den letzten Jahren war das ja gefühlt so, dass die Songs weitergekommen sind, die möglichst laut und auffällig sind, um aufzufallen, eben für das Televoting, während die leiseren und niveauvolleren Songs, die eher so ein Jurypublikum ansprachen, hinten hängen geblieben sind. Also für mich ist das eine gute Änderung.
Und das hat am Ende ja auch wahrscheinlich mit dazu geführt, dass wir dreimal in Folge den Jury-Sieger im Finale auch als Gesamtsieger hatten. Vielleicht, wenn so ein bisschen mehr Jury-Songs im Finale sind, könnte sich das nächstes Jahr ändern.
Ein bisschen kannibalisieren.
Genau. Na, so ein bisschen. Die Jurys wurden ja aber auch noch ausgeweitet. Wir hatten immer 5 Mitglieder, jetzt sind es 7 Personen, die die Songs bewerten und mindestens 2 von ihnen sollen zwischen 18 und 25 Jahren alt sein. Also deutlich jünger als wir beide. Was glaubst du, warum kommt diese Änderung noch hinzu?
Ja, also das ist einfach eine breitere Basis. Also vorher hatten wir etwa 200 Juroren, jetzt sind es 280. Dadurch fällt die Stimme jedes einzelnen Juroren, jeder einzelnen Jurorin nicht ganz so sehr ins Gewicht. Ja, falls man Leute bestechen will, müsste man jetzt 280 Leute bestechen, wird dann auch teurer. Ja, und zu dieser Altersregel, das geht natürlich darum, die junge Generation so ein bisschen besser zu repräsentieren. Das finde ich auch gut, weil da ist sehr ein sehr junges Publikum hat und das wird dann auch in der Jurywertung besser repräsentiert.
Eine nächste Änderung betrifft das Televoting. Also solange ich zurückdenken kann, hieß es immer, die ersten 20 Stimmen zählen. Das heißt, man konnte beim ESC im Finale, im Halbfinale immer pro Anschluss 20 Mal voten, entweder für ein Land oder für mehrere. Das ist jetzt vorbei, jetzt sind es nur noch 10 Mal. Ich hatte diesen Punkt hier damals auch angesprochen, um so ein orchestriertes Power-Voting zu verhindern. Ich finde ehrlicherweise 10 immer noch ein bisschen viel. Ich hätte 5 vernünftig gefunden. Aber ist für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Für dich auch?
Ja, und wir beide haben ja auch schon diskutiert, warum eigentlich 20 und haben eigentlich nie eine Antwort versucht zu liefern, aber die liegt auch ja so ein bisschen auf der Hand. Das geht natürlich so ein bisschen um die nationale Finanzierung, nicht in Deutschland. In Deutschland haben wir ja diese 0137-Nummern für 14 Cent pro Anruf. Diese 14 Cent, die sind Selbstkostenpreis, weil man tatsächlich bei solchen Anrufaktionen bessere Server zur Verfügung stellen muss, damit die Leitungen nicht zusammenbrechen. Das ist bei uns bei NDR2, bei unseren Gewinnspielen auch so, das organisiere ich ja immer, aber in anderen Ländern zahlt man ja nicht 14 Cent pro Anruf, sondern 1 Euro pro Anruf. Und wenn man und da floss richtig Geld in die Kassen der teilnehmenden Rundfunkanstalten und deswegen eben auch 20 Mal, damit da mehr Geld fließt. Jetzt fließt ein bisschen weniger, aber es ist ja für ein gutes Ziel, ja, damit eben dieses Power-Voting, was ja insbesondere Israel unterstellt wurde im vergangenen Jahr, nicht mehr stattfinden kann oder zumindest nicht mehr in der Form stattfinden kann. Und insofern finde ich diese Änderung genauso wie du gut.
Man kann natürlich auch in den anderen Ländern jetzt einfach auch den Preis für eine Stimme teurer machen. Also mal gucken, was da in den anderen Ländern noch passieren wird. Es gibt dann noch so ein paar technische Dinge, die das Voting sicherer machen sollen. Da blieb die Europäische Rundfunkunion, also die IBU, wenig überraschend recht unkonkret in ihrem Schreiben. Es gab aber auch noch einen Passus zum Thema Werbung und Bewerben des Beitrags. Das ist weiterhin natürlich erlaubt und auch ausdrücklich erwünscht, aber die IBU rät davon ab, diese Werbung von Dritten, also wie Regierungen oder Regierungsorganisationen, zu unterstützen oder durchführen zu lassen. Das finde ich jetzt sehr schwammig formuliert, aber ich glaube, wir können uns denken, warum es da so steht. Auch das hatte ja mit der Kritik an Israel dieses Jahr zu tun.
Ja, genau.
Wo so eine nationale Werbeagentur zumindest mit involviert war, um diverse Videos von Yuval Raphael zu verbreiten. Ich hätte mir, um das Thema jetzt zuzumachen, zumindest noch gewünscht, dass Publikums- und Jurypunkte wieder zusammengerechnet vergeben werden und nicht einzeln, weil ich glaube, dass das so Ausreißerwertungen noch ein bisschen besser eingefangen hätte. Dazu wird es nicht kommen, aber war auch abzusehen, das hätte die ganze Showdramatik ja geändert. Wir haben jetzt also große Regeländerungen, die sollen die unterschiedlichen Teilnehmersender befrieden. Viele hatten sich im Sommer darüber aufgeregt und jetzt stehen wir eben kurz vor dieser sehr erwarteten Generalversammlung der IBU am 4. und 5. Dezember in Genf. Da soll eine Abstimmung über Israels Teilnahme stattfinden, falls die Länder denken, dass diese Regeländerungen nicht weit genug gehen. Und jetzt, Thomas, bist du dafür da, um einen Blick in die schöne Glaskugel zu werfen, um Crystal Ball ESC zu spielen. Was wird da passieren? Wann können wir mit Ergebnissen rechnen und was werden die sein?
Also wenn ich Chef vom Ganzen wäre, würde ich versuchen zu vermeiden, dass es bei dieser EBU-Sitzung zum großen Showdown, zum großen Abstimmungs-Showdown kommt. Insofern glaube ich, dass jetzt versucht wird, schon hinter den Kulissen zuvor eine Einigung auf dem Verhandlungswege zu erzielen. Na, die Politiker in Österreich haben ja auch schon plädiert dafür, Israel dabei zu lassen. Und eben deswegen wurden jetzt ja auch diese Regeländerungen kommuniziert. Aber es gibt eben immer noch diese Wackelkandidatenländer wie Irland oder Slowenien. Und da muss man dann gucken, nach welchen Kriterien entscheiden diese Länder eigentlich? Entscheiden die, so wie wir beide gerade diskutiert haben, nur an dem geänderten Regelwerk? Dann müsste man ja irgendwie zum Ergebnis kommen, ja, da bewegt sich was, wir nehmen teil. Entscheiden die aber nach anderen Kriterien, nach politischen Kriterien, wenn sie wollen, dass Israel wegen der Kriegsführung im Gazastreifen bestraft wird, dann wird man sich natürlich mit diesen Regeländerungen nicht zufrieden geben. Diese Länder werden dann wahrscheinlich immer noch dagegen sein. Also was passiert? Ich glaube, dass Israel dabei sein wird und dass einige Länder, die eben so massiv Druck gemacht haben, eigentlich auch aus Stolz und auch um ihr Gesicht zu verlieren, leider wahrscheinlich die Teilnahme absagen werden.
Das glaube ich auch. Da würde ich mich dir anschließen. Ich glaube auch, Israel bleibt beim ESC. Und ich glaube nicht, dass wir alle Länder verlieren, die das jetzt angekündigt haben, aber vielleicht ein paar.
Ja, und wir sprechen ja auch dann die ganze Zeit über neue Teilnahmerekorde. Mhm. Ja, heute sprechen wir über 3 neue Länder. Kanada schwebt ja immer noch so rum. Ja, irgendwie ist der Ehrgeiz ja da, da einen Rekord zu erzielen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Österreich da alles für tut, um die letzten Zweifler noch auf die Seite des Wettbewerbs zu bekommen.
Also wenn Kanada jetzt beim ESC debütiert, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema, was wir aufmachen müssen. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die 3 Länder, bei denen wir schon wissen, dass sie wieder zurückkommen. Wir hören uns gleich wieder, Thomas. Erstmal spreche ich jetzt mit Daniel Kähler über Bulgarien, Moldau und Rumänien. Die kommen 2026 wieder zurück. Und Roxen aus Rumänien stimmt uns mal darauf ein. Alcohol You.
The sun is rising ink for me, it's hard to blink, I'm falling. Our roads are stupid words before I lost my mind and call you. A taste of bittersweet to chase the memories, blue heaven. I need you, but it hurts to feel like I deserve your weapons. Why do fairy tales fail, baby? Mumbling in the dark to save me. Love you from the bottom of my. I'll call you when I'm drunk. I'll do it 'cause you're not around. This pain's the only thing that I can't refuse. You hurt me, but I think it's only fake news. I will call you when I'm drunk. If you're enemy, then maybe I'm too weak to see it. The fire's in my chest, but I won't let my head believe it. If this is just a dream, don't wake me in between a minute. You lied so many times, but right between the lines, I read it.
Das schönste und schlimmste Wortspiel dieses ESC-Jahrzehnts gleichzeitig. Alcohol You von Roxen aus Rumänien. Eines der 3 Rückkehrer zum ESC nächstes Jahr. Und mein nächster Gast, der freut sich über alle 3 natürlich. Redakteur und Moderator Daniel Kähler vom Sender Cosmo. Hallo nach Bremen.
Hallo Marcel.
Ja, über welches dieser Länder freust du dich denn am meisten?
Du kennst mich ja. Also am meisten freue ich mich schon über Moldau, beziehungsweise Moldawien, so nennt man das Land ja auch manchmal. Aber es heißt offiziell Moldau und es ist ein kleines Land, das finanziell nicht besonders gut dasteht. Und trotzdem finde ich super, dass ihr beim ESC dabei seid. Und es ist auch politisch spannend, weil es ein Land ist, das sich immer mal zwischen Ost und West so orientiert. Ja, also mal in Richtung Westeuropa guckt, mal eher in Richtung Russland. Und eine Teilnahme am ESC geht natürlich eher in Richtung Westeuropa. Das finde ich schon sehr spannend, dass sie jetzt wieder dabei sind.
Dann fangen wir doch mal an mit Moldau. Die Republik hat uns ja in all den Jahren mit einigen ESC-Klassikern beglückt. Also natürlich den Epic Sex Guy, den kennt man vielleicht sogar, wenn man kein ESC-Fan ist. Mhm. In diesem Jahr wollte Moldau nicht dabei sein. Jetzt hat der nationale Fernsehsender aber eben angekündigt, dass es weitergeht. Hat dich das überrascht?
Naja, das Gute war ja, die Verantwortlichen haben ja nicht gesagt, ESC, wir sind generell nicht mehr dabei, sondern es hieß im Frühjahr relativ spontan, die musikalische Qualität im Vorentscheid, die ist nicht gut genug, deshalb setzen sich 2025 mal aus. So, also das war eigentlich relativ klar begrenzt, aber wenn man sich mal die offizielle Bekanntgabe dazu auch durchgelesen hat, da stand auch was von wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen, weshalb sie aussetzen. Auch das Interesse am ESC soll wohl ein bisschen zurückgegangen sein und diese Kombi hat mir schon ein bisschen Sorge gemacht, ob es dann wirklich nur bei einer Auszeit von einem Jahr bleibt, aber nun wissen wir, sie sind wieder da und deswegen, um auf deine Frage zu antworten, nein, es hat mich nicht so doll überrascht, aber ich hatte immer die Sorge, vielleicht klappt es ja doch nicht, aber es klappt.
Aber man kann sich ja schon fragen, wie es klappt. Also wie will Moldau das stemmen, ein gutes Comeback dann in Wien zu feiern? Ich habe ja gesehen, es ist sogar ein Vorentscheid geplant und wir haben sogar schon ein Datum.
Ja, also die sind organisiert in Chisinau, sage ich dir. 17. Januar ist das Datum und das auch nicht in irgendeinem TV-Studio in Chisinau West, da wo man gerade sein Studio hat oder so. Nein, es ist sogar in einer richtig dicken Halle. Ich war ja letztes Jahr in Chisinau und habe mir das auch mal angeguckt. Die Arena, die Chisinau Arena habe ich auch gesehen, zumindest von außen. Das sieht total ordentlich und total gut aus. Also da freue ich mich drauf auf diesen Vorentscheid. Und es sind auch zwei angeblich recht renommierte Musikproduzenten mit im ESC-Team. Die sollen die Connections mitbringen in die Musikindustrie und auch Erfahrung vom ESC mitbringen. Einer hat zum Beispiel auch mit dem Sunstroke Project zusammengearbeitet. Du hast es gerade auch angesprochen. Den Epic Sax Guy, der war ja dabei. Ich glaube, die haben das beste Ergebnis damals erzielt. Bislang.
Also, es ist aber nicht der, es ist aber nicht der Epic Sax Guy, der jetzt da mitarbeitet. Das muss man kurz sagen.
Der ist es wahrscheinlich nicht. Aber warten wir den 17. Januar ab, Marcel. Mal gucken, was noch passiert. Aber ich finde schon mal gut, dass man da irgendwie das versucht, nochmal alles neu aufzustellen. Und naja, ich finde es vor allen Dingen schön, dass man irgendwie relativ viel Euphorie jetzt wieder an den Tag legt.
Dann kommen wir zu den beiden Ländern, bei denen diese Euphorie so ein bisschen gefehlt hat, die ein bisschen länger nicht mehr dabei waren. 2 Jahre hat jetzt Rumänien gefehlt, Nachbarland von Moldau, aber ehrlicherweise bis auf Yamame von Urs war da in letzter Zeit, naja, also sowohl für Jury
das
als auch für Fans.
Das war ein klasse Song, ich weiß nicht, was du...
Das war super, aber der Rest, also ich sag mal vor allem Digité von Theodor André, das war der letzte Song, der bekam in Liverpool 0 Punkte im Halbfinale, das war so erwartbar wie bitter. Aber jetzt traut man sich wieder.
Mhm, genau, finde ich auch eine gute Nachricht. Sie haben irgendwie wieder Geld gefunden oder irgendwo, weil das war die letzten Jahre das Problem. Das rumänische Fernsehen wurde ja sogar mal, ich glaube, ganz aktiv sogar vom ESC ausgeschlossen, weil sie angeblich Schulden hatten bei der Europäischen Rundfunkunion. Und dann hieß es so, nee, jetzt seid ihr nicht mehr dabei.
Sie hatten sogar schon Act, ja.
Super tragisch auch, ne? Also jetzt haben sie anscheinend wieder genügend Geld, es soll auch einen besseren Auswahlprozess geben und schön finde ich auch, ich habe mir das extra nochmal hier rausgesucht, es hieß vom Präsidenten des Verwaltungsrats der rumänischen Fernsehgesellschaft, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so ein Zitat ausspreche, man habe jetzt die 2 Jahre Pause für eine intensive Selbstreflexion genutzt und ich habe mich gefragt, wie läuft sowas ab, so eine intensive Selbstreflexion, ich stelle mir das so vor, da sitzen irgendwie, weiß ich nicht, 10 ältere Menschen in einem holzvertäfelten Konferenzraum bei TVR in Bukarest, schauen sich dann so die ESC-Teilnahmen der letzten Jahre an und dann sieht man auf so einem kleinen Fernseher immer wieder, wie Theodor André DJT singt und sein Netzhemd vom Körper gerissen wird und er dann so unangenehm oberkörperfrei auf der Bühne steht und alle fragen sich, ja, was haben wir falsch gemacht irgendwie? Also ob es so gelaufen ist, weiß ich nicht, aber sie haben sich ein neues Ziel gesetzt. Transparent, wettbewerbsfähig, gute Musik, guter Auswahlprozess. Mal schauen, was jetzt in den nächsten Monaten passiert.
Also ich sag mal, Ziele, die man europaweit quasi haben möchte für den ESC. Ja. Wir sagen willkommen zurück Rumänien, wir freuen uns wirklich sehr. Und aller guten Dinge sind ja 3, deswegen freuen wir uns auch über Bulgarien. Letzte Teilnahme mit dem, Achtung, Intelligent Music Project. Da läuft einem jetzt noch ein kalter Schauder über den Rücken. In Turin 2022, auch das wurde damals sehr belächelt. Aber davor hat Bulgarien eigentlich immer richtig Qualität abgeliefert. Beste Platzierung Christian Kostov, Platz 2 im Jahr 2017. Und deshalb waren auch viele enttäuscht, als Bulgarien dann weg war.
Ja, vollkommen verständlich, finde ich. Aber auch da ging es ums Geld. Der Sender da, der heißt BNT und da musste in den vergangenen Jahren auch viel sparen. Wie sie das Geld jetzt zusammenbekommen haben, das haben sie, glaube ich, nicht verraten. Jedenfalls habe ich es nicht rausfinden können, ob sie vielleicht wieder einen Sponsor an Bord haben. Das war ja, glaube ich, hin und wieder der Fall. Mhm. Aber jetzt klappt es auch anscheinend wieder. Sie haben sich mit einer Organisation zusammengetan, die sich in Bulgarien so um Künstler und ihre Musikrechte kümmert. Also das ist wahrscheinlich die bulgarische GEMA, so kann man es vergleichen. Schätze ich mal, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und das soll eben auch die Auswahl der richtigen Künstlerinnen und Künstler unterstützen, die dann ja auch bei einem Vorentscheid auftreten sollen, was ich super finde. Mhm. Aber da gibt's, soweit ich weiß, noch keine richtig konkreten Infos. Oder hast du was gehört? Nee, ich glaube noch nicht, ne?
Nee, es könnte nicht alles so schnell sein wie in Moldau.
Da sind sie fix.
Da warten wir noch auf Nachrichten von BNT. Wenn du dich jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagst, diese drei Länder sind jetzt wieder da, glaubst du, das ist was Einmaliges oder bleiben die jetzt längerfristig?
Ja, also ich habe ja auch gerade schon gesagt, bei allen diesen Ländern spielte vor allem Geld eine Rolle, ne, als es um die Absagen ging. Und wir wissen, wie schnell das auch gehen kann, dass ein Rundfunksender einfach mal sparen muss. Und das finanzielle Polster, das wackelte bei diesen drei Sendern immer mal wieder, über die wir hier gerade gesprochen haben. Daher würde ich sagen, jetzt freuen wir uns erstmal in diesem Moment, beobachten das mal. Ich glaube, gesetzt jetzt für die nächsten Jahre ist das leider erstmal nicht.
Einige Fans haben durchaus die Theorie, dass die EBU hier so ein bisschen unter die Arme greift, um vielleicht auch eventuelle Absagen wegen einer israelischen Teilnahme auszugleichen. Glaubst du das auch?
Also ich habe keinerlei Belege dafür gesehen, für diese Theorie. Ich kann mir vorstellen, dass man den Ländern vielleicht irgendwie entgegengekommen ist, aber das ist einfach nicht mehr als Spekulation, das muss man ganz klar sagen. Ich gebe zu, ich war auch etwas überrascht, als dann irgendwie so die drei Länder relativ zeitnah hintereinander bekannt gegeben wurden als Zurückkehrer. Und ja, frag mich auch schon, ob das jetzt schon die letzte Überraschung war oder ob da noch irgendwie Monaco aus dem Hut gezaubert wird oder irgendwie so. Nee, aber wie gesagt, es gibt keine Belege dafür, dass es da irgendwie einen besonderen Deal für die Länder gab oder irgendeinen Rabattcode, den sie eingegeben haben und dann durften sie zum ESC, keine Ahnung.
Sende ESC 26 und dann ja.
Ja, genau. So, aber es gibt ja auch Fälle, wo eben die Länder noch nicht zurückgekehrt sind. Also gucken wir auf Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina. Da sieht es so aus, als würde sich da erstmal nichts großartig tun. Wäre ich die EBU, den hätte ich auch einen Rabattcode zugeschickt. Und dann wären sie auch zum ESC zurückgekommen. Ist bislang nicht passiert.
Wir wünschen uns, dass sie irgendwann mal wiederkommen. Wir wünschen uns, dass du irgendwann wiederkommst in diesem Podcast. Ich danke dir, Daniel.
Gerne.
Wir sehen uns dann zum Vorentscheid in Chisinau, würde ich mal sagen.
Das kann sein.
Und hier kommt einer meiner Lieblingstitel aus Bulgarien, ehrlicherweise. Die meisten waren irgendwie toll, aber der hier hatte einfach wahnsinnig viel Power. Bones von Equinox aus dem Jahr 2018. Love is like a black hole. Everything is dark. You just gotta let go and feel it, feel it, feel it. Fell off the deep end just to get a rush. You know that it's right when you feel it, feel it, feel it. What is life if it's just Und da wir jetzt alles über die Rückkehrer zum ESC wissen, kommt hier ein Rückkehrer in diesen Podcast. Thomas ist wieder da. Hallo, hallo.
Hallo.
Zypern war mal wieder Erster in dieser neuen ESC-Saison. Zypern hat als erstes seine Kandidatin für den ESC 2026 vorgestellt und das ist eine 29-jährige Sängerin namens Antigone. Was wissen wir über die?
Ja, dass sie benannt ist nach einem Drama von Sophokles, sage ich mal so als Altgrieche. Das ist eine Sängerin, die in Großbritannien, glaube ich, groß geworden ist. Eine britisch-zyprische Sängerin. Sie wurde aus bei einer, so einer internen Auswahl aus 8 Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt. Und ja, die ist ein mega Profi, muss man sagen. Mit 14 hatte sie schon den ersten Plattenvertrag. Und musikalisch, ja, sehr Pop. Ja, so ein bisschen Hip-Hop, da habe ich nicht so viel von gehört, aber auch, wohl auch Hip-Hop. Was aber auf jeden Fall zu hören ist in ihren Songs, sind so traditionelle ethnische Sounds, so eine Bouzouki-Gitarre ist da auch zu hören.
Ich finde es ja sehr lustig bei ihr, dass sie vor allem als Reality-Kandidatin bekannt wurde, nämlich im britischen Love Island vor ein paar Jahren. Das heißt, extrovertiert dürfte sie sein, nicht auf den Mund gefallen dürfte sie sein. Wir kennen jetzt ihren Wettbewerbstitel noch nicht, aber ich sag mal so, ich erwarte was Freches. Also siehst du ihren Auftritt auch schon, so vor deinem geistigen Auge wie ich.
Was Freches.
Mal was anderes.
Ja, also sie ist eine schöne Frau mit blonden Haaren und Locken und kann sich wunderbar vor der Kamera verhalten. Sie ist auch schon mit Eleni Forera aufgetreten.
Natürlich.
Und ich habe da jetzt so 3 verschiedene Visionen. Entweder das entspricht am meisten dem, was sie bislang gemacht hat, dass sie eine pure Klavierballade singt, wie Lisa Andres für Zypern 2004, oder eine Ballade mit Ethnoklängen, oder dritte Variante, eben dieses typische zyprische Hupfdolentum mit so eine Forera-Kopie. Damit sind die ja in den letzten Jahren nicht so gut gefahren mit Forera-Kopien, deswegen glaube ich, wird Teil 2 so sein. Also ein langsamer Song mit Bouzouki-Klängen, der vielleicht mal zwischendurch schneller wird. Aber das ist reine Spekulation. Ich habe keine Ahnung, was die singt.
Auf Bouzouki können wir uns einigen. Das scheint hier jetzt Moment zu sein.
Das machen die bestimmt, ja. Und man muss sich ja irgendwie unterscheiden und irgendwie was, ja, Landestypisches damit einbauen. Das machen die bestimmt.
Mehr zu Antigone gibt's nächstes Jahr. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen weiter in die Geschichte des ESC zurückblicken. Denn natürlich wollen wir hier zumindest kurz auch über die Kessler-Zwillinge reden. Alice und Alan, beide sind in diesem Monat gestorben. Beide wurden 89 Jahre alt. Und sie waren eben Deutschlands Kandidatinnen beim 4. ESC 1959 in Cannes. Mit dem Lied "Heute Abend wollen wir tanzen gehen" erreichten sie Platz 8. Und sie haben in den darauffolgenden Jahrzehnten ja eine große internationale Karriere gemacht, die uns Kollege Martin Sein mal kurz zusammenfasst.
Fernsehzuschauer kennen ihre Auftritte, die Zwillinge Alice und Ellen Kessler, die singen und tanzen konnten. Immer gemeinsam, über 6 Jahrzehnte lang.
Das ist unser Leben. Wir sind so auf die Welt gekommen. Wir sind durch die Welt gegangen mit diesem Beruf. Wir hatten natürlich unsere Verlobten, unsere Männer. Wir waren auch mal getrennt, aber beruflich immer wieder zusammen.
Geboren 1936 in Närchow bei Leipzig, gehörten sie zu den bekanntesten deutschen Unterhaltungsduos des letzten Jahrhunderts. Nach einer Ausbildung an der Tanzschule der Oper Leipzig zogen sie 1952 in den Westen. In der Bundesrepublik wurden sie zu Stars, zu Dauergästen in Musik- und Unterhaltungsshows. 1954 treten sie im weltberühmten Pariser Theater Lido auf. 1959 vertraten sie Deutschland mit Wespentaille und Rüschenrock beim Grand Prix Eurovision, dem heutigen ESC. Bis ins hohe Alter bleiben sie aktiv. Jetzt sind sie mit 89 Jahren gemeinsam in München gestorben.
Also Thomas, wir können sagen, die beiden waren auf jeden Fall einzigartig und sie haben wohl auch für den ersten, ja, nennen wir es mal Dance Break der ESC-Geschichte gesorgt. Hast du dir ihren Auftritt nochmal angeguckt?
Ja, habe ich angeguckt. Aber wenn ich so das Einzigartige bei den herausstellen will, ist es ja nicht nur der Dance Break, sondern Zwillinge beim ESC, ja. Ich habe mal so geguckt. Wir hatten ja auch noch Jetboard später, Markus und Martinus, die Tolmachevi. Zwillinge aus Russland und es gab tatsächlich aus der Slowakei nochmal eine Band, die fürchterlich unerfolgreich war, so 2 Schwestern, die nannten sich auch noch Twins. Also insofern, da haben die Kessler-Zwillinge ja auch Standards gesetzt und ich muss sagen, ich kannte die natürlich aus meiner Jugend, aber auch so, also da wusste ich gar nicht, dass die mal beim ESC waren. Die waren damals in den 70er Jahren ganz oft in diesen großen Unterhaltungsshows zu Gast, sehr präsent. Als Kind fand ich es toll, ja, so Zwillinge auf der Bühne, die tanzen und singen. Später repräsentierten sie für mich eher die Form einer Unterhaltung, die eher ältere Leute ansprach. Aber ja, diese Synchronität in Look und Performance, die fand ich schon damals eigentlich ziemlich aufregend.
In diesem Podcast machen wir jetzt den größtmöglichen Sprung von den 89-jährigen Kessler-Zwillingen hin zum Junior Eurovision Song Contest. Der ist nämlich bald. Am 13. Dezember findet der Wettbewerb für Kids von 9 bis 14 Jahren in Tiflis statt. Der Kika überträgt in Deutschland live ab 17 Uhr. In den letzten Jahren war mit Konzi immer der gleiche Kommentator am Mikro. Dieses Jahr ändert sich das. Felix Schmutzer ist der neue deutsche Kommentator für den Junior ESC. Er moderiert beim Radiosender MDR Jump. Und jetzt lernen wir ihn mal kennen. Ja, und schon sind wir miteinander verbunden. Hallo ins Studio von MDR Jump nach Halle an der Saale. Hallo Felix.
Hallo Marcel, grüß dich.
Ja, willkommen in diesem Podcast. Herzlich willkommen in der bunten Welt des ESC, sage ich mal.
Ich bin selber so ein bisschen aufgeregt, endlich dabei zu sein. Ich höre ihn sonst immer und endlich mal ein Teil zu sein. Ach, da geht so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ist schon schön.
Ja, du bist ja dem ESC auch verbunden auf jeden Fall. Erzähl doch mal, was hast du mit dem ESC schon so zu tun? Was siehst du da? Was machst du da drumherum?
Naja, so vor allem so privater Natur. Also beruflich bisher noch relativ wenig dazu gehabt, weil du kennst es selber irgendwie. Das Feld ist relativ eng, da irgendwie reinzukommen, wo alle eben Schlange stehen. Das ist wirklich schwierig. Deswegen ist es bisher nur privat gewesen. Ich bin dem ESC einmal hinterhergereist. Ich bin auch einmal in Basel gewesen, habe mir ein ESC mal aus einer Schweizer Perspektive angeschaut, wo man immer so das Gefühl hat, Mensch, das ist alles ein bisschen verhaltener, alles ein bisschen still. Das war das Jahr, als Luca Henny für die Schweiz beim ESC angetreten ist. Und da habe ich aber dieses Land in so einer Ekstase erlebt. Das hat so einen Spaß gemacht, dann eben ESC nicht aus der heimischen Perspektive, irgendwie aus dem Public Viewing im Club um die Ecke zu gucken, sondern das irgendwo ein bisschen mit Reisen zu verbinden. Und das fand ich bisher immer sehr, sehr schön.
Das kann ich voll verstehen. Also das heißt, den ESC in den vergangenen Jahren wahrscheinlich eher so zu Hause verfolgt? Hast du da auch so kleine Partys gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt eine ganze Menge ESC-Spielchen. Die kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, die ja meist irgendwie was zu tun haben mit hochprozentigem in kleinen Gläsern. Und das schönste ESC-Ritual, was ich aber bisher mal bei einem Freund erlebt habe, ist, dass man vorher die Länder aufteilt auf die Partygäste und dann sagt, jedes Land kriegt einen Paten. So, und ich habe immer so ein Faible für Osteuropa. Ich bin dann immer Moldawien oder Georgien tatsächlich jetzt relativ passend gewesen. Und dann kochst du beispielsweise so ein typisch georgisches Gericht, bringst es auf eine Party mit. Also das heißt, wir haben dann irgendwie 24 Gerichte, wird nie leer. Kümmerst dich auch beispielsweise, dass man eine schicke Tracht dann dazu anhat. Also deswegen bin ich auch so ein Osteuropa-Fan. Wir haben ja dann ein bisschen schicken Blütentrachten und Westen dazu. Das kann man ja alles irgendwie wunderbar kaufen in Großstädten. Ich bin persönlich in Berlin zu Hause, da gibt es das alles wirklich in den Supermärkten. Und dann bestenfalls macht jeder noch so eine kleine Performance und kriegt dann am Ende doch einen kleinen Preis, wenn das eigene Land für das man Pate steht, gewinnt.
Ich bin gespannt, in was für einer Tracht du den Junior ESC kommentieren wirst. Aber genau deswegen reden wir ja auch Junior ESC. Klar, ESC-Fan, das sind viele. Junior ESC ist ja nochmal was Besonderes, sag ich mal. Also hast du auch den Wettbewerb verfolgt?
Bisher häufig über YouTube. Also jeder kennt ja den ESC-YouTube-Kanal, das ist einfach wunderschön, wie die so schaffen, das ganze Jahr über die Spannung hochzuhalten und jedes Mal kommen neue Videos und Best-ofs und Rückblicke und das sind die Top 3 der meistgeguckten Videos im Dezember und was auch immer. Und beim Junior ESC ist es ja ähnlich, also die schaffen es ja auch irgendwie das ganze Jahr über ordentlich Programm über diesen Kanal zu machen und da habe ich bisher immer den Junior ESC verfolgt und war beispielsweise auch so ein großer Fan von Roxy Polen, erste diesen Doppelsieg damals eingefahren hatte, weil ich mir damals schon dachte, was für ein geiler Song. Also ich bin ja selber hier Moderator bei einer Hitwelle, den hätten wir spielen können.
Genau, erzähl mal, was machst du nochmal im normalen Leben ohne Junior ESC?
Ohne Junior ESC moderiere ich bei MDR Jump. Wir sind Teil der ARD-Hitwelle, äquivalent so zu SWR 3 oder NDR 2. Wir senden für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und ich moderiere da abends immer von 19 bis 20 Uhr so ein kleines Magazin. Es ist häufig, hat es mit Politik zu tun, häufig hat es so mit gesellschaftlichen Themen zu tun. Muss ich jetzt niemandem sagen, dass unsere Region da, was das angeht, sehr spannend und sehr dynamisch ist. Sagen wir es mal so, da geht der Stoff nicht aus. Und insofern ist der ESC ein wunderbares Gegengewicht. Da geht es mal um Show, um Glamour, um tolle Sachen. Nicht so viel ernste Politik, nicht so viel ernster, oft auch kritischer und dramatischer Hintergrund.
Dann beamen wir uns jetzt mal gedanklich auf die Bühne des Junior ESC. Oh, was braucht für dich denn so ein richtig gelungener Auftritt da?
Ich finde Ehrlichkeit in den Songs und irgendwie so eine Art Freude bei der Performance. Das ist ja das irgendwie, was die Kids echt so cool rüberbringen können. Also der Mund bleibt einem ja sowieso bei jeder Performance offen stehen, weil man immer denkt, Wahnsinn, so ein Song, so eine Performance. Ich bin jetzt zum Beispiel irgendwie die ganze Zeit bei dem Video von Sofia, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Nersisyan.
Die Ukrainerin.
Genau, Motanka hängen geblieben.
Mota.
Also wenn du dir überlegst, wie aufwendig die Melodieführung dieses Songs ist, die den wirklich, wirklich gut singt, dazu eine Performance tanzt, dann wieder ausbricht, dann wieder zurück in die Performance findet. Die hat auch ein wahnsinnig gutes Spiel mit der Kamera, wenn man sieht, wie sie mit dem Augen irgendwie der Kamera folgt, die richtigen Einsätze irgendwie für die richtigen Blicke schafft. Hat so ein bisschen was von Yamala, 1944, kennt ja auch vielleicht noch jeder irgendwie, für die Ukraine sogar gewonnen hat. Aber da denke ich mir, und das macht ein Kind. Das ist Wahnsinn. Und das macht einfach so eine gute Performance aus, dass man jedes Mal wirklich staunt, wie professionell Kinder mit sowas auf der Bühne umgehen können. Wahnsinn.
Und das macht's für dich wahrscheinlich auch, dieses, warum soll man das gucken? Weil ich weiß, viele ESC-Fans haben auch so ein bisschen Vorbehalte gegen den Junior ESC, aber im Prinzip ist es genau das wahrscheinlich, die Freude, oder?
Die Kinder Freude, rüberbringen. Absolut. Also die Freude ist ein Punkt, und ich finde ja irgendwie, nochmal zurück zu diesem Thema Ehrlichkeit bei den Songs, also womit sich die Kids auseinandersetzen, das ist ja das, was irgendwie nachher diese Authentizität bei den Kindern rüberbringt. Beim ESC hat man manchmal irgendwie eine Frage, weil halt dieses Konzept aus Performer und Songwriter voneinander gelöst ist bei den Kids. Also jetzt beispielsweise beim Junior ESC, wenn die Aserbaidschanerin über ihre Katze singt, dann nimmt man dir das ab. Ja? Oder wenn Spanien, wenn Gonzalo Pineos ein Lied über den Spaß am Lesen singt, dann nimmt man ihm das viel ehrlicher ab, als wenn das beispielsweise ein Song ist, der von einem Songwriter kommt, wo noch so viele Bruchkanten dazwischen sind, weißt du?
Du bist ja jetzt der deutsche Kommentator, deswegen werde ich dich nicht nach deinen Favoriten für dieses Jahr fragen. Du bist natürlich erstmal unparteiisch. Über die Songs reden wir hier gleich nochmal ausführlicher im Podcast. Deutschland hat ja dieses Jahr keinen Song. Deutschland nimmt nicht teil dieses Jahr. Bist du da eigentlich, jetzt kannst du es ja ehrlich sagen, insgeheim auch so ein bisschen froh, dass du am Ende nicht im Zweifel da sitzen musst und eigentlich, sag mal, nur so mittelprächtiges Ergebnis gut verkaufen musst?
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch ESC-intern und hast wahrscheinlich häufig auch Songs, die dir richtig gut gefallen, die nicht jetzt der deutsche Entry sind. Deswegen, bin da komplett emotionslos. Der beste Song möge gewinnen, ob das nun unser deutscher Beitrag ist oder nicht. Ja. Spielt eigentlich keine Rolle, ja.
Hoffen wir mal, dass Deutschland nächstes Jahr wieder da ist. Ich drücke uns allen die Daumen. Ich werde neben dir sitzen als Kommentatorenassistent. Wir machen das Ganze aus dem MDR in Leipzig. Ich habe es beim Junior ESC leider noch nie erlebt, dass die Kommentatoren mal vor Ort sind. Das ist ein bisschen schade drum, aber Leipzig ist auch toll. Wir machen es uns da schön und sehen natürlich die Show aus Tiflis. Warst du eigentlich mal in Tiflis oder in Georgien?
Leider noch gar nicht. Also so weit im Osten bin ich noch nie gewesen. Ich weiß jetzt selber, in Berlin machen immer mehr georgische Restaurants auf. Deswegen bin ich zumindest mit dem georgischen Essen schon mal in Kontakt gekommen. Diese Dumplings.
Ja.
Diese
Klöße. Trinkali.
Oh, liebe sie.
Die Woche erst wieder gegessen.
Wirklich,
ja.
Großartig. Kann man irgendwie morgens, mittags, nachts nach dem Club nochmal sich so ein Ding reinpfeifen, bevor man sich hinlegt. Richtig toll, aber dahin fahren, ich glaube im Winter, habe ich gelesen, soll das ganz toll als Skiort sein. Im Kaukasus da.
Danke dir, Felix. Der Junior ESC, den gibt es dieses Jahr am 13. Dezember um 17 Uhr im KiKA. Und der KiKA ist ja dieses Jahr erstmals allein verantwortlich für diesen Wettbewerb und hat sich was Feines ausgedacht, nämlich Songchecks. Ja, ihr habt tatsächlich richtig gehört, es gibt Songchecks für den Junior ESC. Die werden nicht so aussehen wie damals von Eurovision.de für den ESC der Großen, aber es werden 6 schöne Videos, in denen Susanne und Bjarne, also 2 ehemalige deutsche Teilnehmer, alle internationalen Junior ESC-Songs gucken und bewerten. Ich bin da mega gespannt drauf. Am Montag, also am 1. Dezember, gehen die Videos online auf YouTube, in der ARD-Mediathek, im KiKA-Player und auf KiKA.de. Ich habe gehört, da gibt es sogar ein Tippspiel. Gedreht wurde für diese Videos in Erfurt und Susanne hat danach noch ein paar Fragen beantwortet. Zum Beispiel, wie das eigentlich alles so ablief.
Wir haben alles gesehen, von ganz vielen Balladen zu ganz vielen Tanzsongs, zu ganz vielen epischen, dramatischen Songs, zu Stimmungmacher-Songs. War alles mit dabei. Man hatte auf jeden Fall sehr viel Gesprächsstoff.
Wie war das denn eigentlich, mit Bjarne da zu sitzen und die Songs zu gucken? Also Susanne war ja Kandidatin 2020, Bjarne 2024. Susanne ist jetzt 18 Jahre alt, Bjarne müsste 12 sein. Also die beiden sind ja wahrscheinlich schon recht unterschiedlich.
Für mich war das sehr, sehr lustig und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. ich hätte auch nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen. Also ich hätte schon gedacht, dass wir auf einer Wellenlänge sind, aber dass wir uns so gut verstehen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube einfach, weil wir auch so viel, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen mitgemacht, aber wir haben schon so ein bisschen ja so einen ähnlichen Weg gehabt, weil wir waren ja beide auch bei The Voice Kids erstmal, dann direkt zum Junior Eurovision Song Contest. Bei mir war das ja auch im gleichen Jahr noch, so wie bei ihm, dass da direkt dann weiterging. Genau, deswegen konnte man sich echt gut austauschen über ein paar Erfahrungen und Erinnerungen. Und obwohl er schon deutlich jünger ist als ich, habe ich mich echt gut mit ihm verstanden. Ich dachte vielleicht, ja, vielleicht haben wir irgendwelche verschiedenen Gesprächsthemen, aber hat sich echt gut ergänzt. Und er hat mir auch echt geholfen bei den ganzen Songs, weil der, oder einfach auch über allgemeine Fakten, weil er ja viel mehr in diesem Eurovisionsthema ist, also Junior Eurovision oder allgemein auch bei dem Großen, ist er viel mehr im Thema als ich. Deswegen hat er mir auch echt gut ausgeholfen, irgendwie mit ein paar Fakten, die er genannt hat oder irgendwelche Fun Facts.
Und was ist jetzt Susannes Favorit? Ihr Lieblingslied ist das aus den Niederlanden.
Mein Favorit ist Freeze. Also ich, auch wenn es mir echt sehr schwer fällt, immer mich für jemand, für ein Land zu entscheiden, würde ich aber jetzt schon von allen Ländern sagen, dass Freeze auf jeden Fall meine Top 3 ist. Dann fand ich Spanien auch sehr cool, Once Upon a Time, oder Érase una vez, fand ich auch sehr cool. Von dem Sound fand ich noch Miau Miau cool. Aserbaidschan. Ah, Fruta Perime war auch cool. Hat mir auch coole Vibes gegeben. Gute Laune.
Und das ist der Song aus Albanien, Fruta Perime, Obst und Gemüse. Gleich gibt's genaueres über die Junior ESC-Songs dieses Jahres. Wir sprechen mit unserem Reporter Arne Bartram, der sich mal durchgehört hat. Vorher der diesjährige Titel aus Spanien, Érase una vez, Once Upon a Time von Gonzalo Pinillos. Hoy apago internet, hoy prefiero soñar. Abro un libro y empiezo a imaginar que me ladra mi luz, que hablo con Peter Pan y que Alicia me espera en la isla del tesoro. Nos juntamos para contarnos una historia más, once upon a time. I can't see the colors of my dreams. I can't feel a million lights on me. A million lights on me. Y cantar por cielo, tierra y mar. Más allá, no quiero imaginar. When I read, I feel that everything is possible. Everything is possible.
Everything is possible. possible.
Was für ein Musical uns da geboten wird. Aus Spanien sprechen wir darüber mit unserem Reporter Arne Bartram. Hallo nach Stockholm.
Hey, hey.
Du bist mal wieder Korrespondent. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Du warst schon mal ein Jahr Cory in den USA. Jetzt bist du länger im Studio in Schweden. Deshalb erstmal die typische Cory-Frage, damit es überhaupt einen Sinn hat für uns, dass du jetzt in Stockholm sitzt. Warum nimmt eigentlich gar kein Land aus Skandinavien beim Junior ESC teil?
Ja, man muss ja sagen, nicht mehr, ne? Weil eigentlich war das ja mal ganz anders. Die ersten beiden Junior ESCs überhaupt, die haben ja sogar in Dänemark und Norwegen stattgefunden. Und Vorbild für das Ganze war ja auch ein Wettbewerb für Kinder aus den skandinavischen Ländern. Aber Dänemark und Norwegen, die haben sich dann ziemlich schnell wieder verabschiedet und Schweden ist jetzt auch schon seit, ich glaube, 11 Jahren nicht mehr dabei. Und die Gründe waren, dass man, soweit ich weiß, mit der Entwicklung des Wettbewerbs nicht so ganz zufrieden war und Angst hatte, dass halt der Druck immer größer wird für die Kinder und Jugendlichen, weil der Junior ESC natürlich auch immer mehr professionalisiert wurde. Und hier in Schweden oder generell in Skandinavien setzt man eben bei Kindern nicht so gerne auf viel Druck und harten Wettbewerb. Und nachdem jetzt ja auch Estland in diesem Jahr nicht mehr dabei ist, ist aus meinem Berichtsgebiet, also Skandinavien und dem Baltikum, tatsächlich niemand mehr dabei.
Aber du bist natürlich trotzdem vom Fernseher, wie es sich gehört, und siehst dann eben die anderen 18 Länder von Portugal bis Aserbaidschan und eben Spanien. Also, ein Lied über die Kraft des Lesens. Von einem, wie es aussieht, ja doch sehr professionellen 14-Jährigen, der einen Riesenspaß am Auftreten zu haben scheint. Alles richtig gemacht bei Spanien?
Ich würde sagen, da hat jemand sich auf jeden Fall die letzten paar Junior ESCs angeguckt und aus dem Erfolgsrezeptbuch ein Lied sich zusammengebastelt. Ne? Also es hat ja eigentlich alles. Es hat eine positive Botschaft. Es ist mehrsprachig und hat für mich so ein bisschen was wie so eine Kinderversion von Fairy Tale von Alexander Rybak. ich persönlich muss aber sagen, also es klingt mir jetzt doch ein bisschen eher danach, was vielleicht so die Eltern gerne hätten, was ihre Kinder für Musik hören, als was ein Kind vielleicht wirklich hört. Aber wenn man sich so die Gewinnersongs der letzten Jahre anhört, dann scheinen ja auch vor allem die Eltern abzustimmen, als die Kinder selbst. Insofern, glaube ich, ist es schon ein Favorit.
Oder eben die Jurys. Also ja, ich finde auch mit Favorit. Ja, gewinnen weiß ich nicht, aber welche Länder siehst du denn vorne? Welche Länder haben dir gefallen?
Also ich bin jetzt aus der Zielgruppe mit meinen 29 so ein bisschen raus und muss ehrlich sagen, irgendwie so richtig, richtig angesprochen hat mich in diesem Jahr ehrlich gesagt kein Lied. Ich finde zwei aber ganz gelungen. Das ist einmal die Ukraine. Ne? Die sind halt, wie man es auch vom großen ESC kennt, ne? Die Ukraine weiß einfach, wie man es macht. Es ist gut inszeniert, es ist so Folklore mit so ein bisschen modernem Sound verbunden. Und das andere ist tatsächlich auch mein Favorite, auch mal beim großen ESC, Albanien, weil also ein Song über Gemüse. Hallo! Ja, wie genial ist das denn?
Ja, also das ist ja wirklich der kindlichste Song dieses Jahr. Susanne hat den auch angesprochen als einen ihrer Favoriten. Ein Song über Obst und Gemüse, genau. Also ist das für dich im Prinzip, so ist der Junior ESC, so soll er sein?
Naja, also tatsächlich ist es mir so ein bisschen so, also tatsächlich würde ich sagen, das ist so der einzige echte Kinderbeitrag, ne? Also der wirklich nach Kindern klingt. Ich war nur so an einer Stelle mal kurz irritiert, wo sie so singt, ich bin elegant wie Rihanna, weil da dachte ich mir, okay, also Rihannas große Hits, die waren, glaube ich, zu einer Zeit, da waren die Junior-ESC-Teilnehmer von diesem Jahr noch gar nicht auf der Welt, ne? Da fühle ich mich dann alt mit meinen 29. Das hat ihr da, glaube ich, jemand reingetextet. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht und für mich wirklich der einzige Song, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wirklich Kinder. Pop, also passend für diesen Wettbewerb.
Ich finde, es gibt dieses Jahr wieder so einen Trend beim Junior ESC. Das ist, man hat sich angeschaut, was letztes Jahr gewonnen hat. Georgien mit einer Ballade und einer fantastischen Jurybewertung. Es gibt dieses Mal wahnsinnig viele Balladen. Ich habe jetzt mal 10 gezählt von 18 Songs, also mehr als die Hälfte. Klappt das nochmal?
Ich befürchte fast ja. Also zumindest die Jurys werden das wieder abfeiern, die Balladen. Und ich finde jetzt auch, ehrlich gesagt, es gibt jetzt nicht so den einen krass anderen Song, der jetzt so ultra raussticht. Also, dass er quasi davon profitieren könnte, dass sich die anderen Balladen irgendwie alle gegenseitig die Punkte wegnehmen und der dann heraussticht. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da wieder eine Ballade ganz vorne steht.
Jedes Jahr finde ich es beim Junior ESC viel schwieriger zu sagen, wer gewinnt, als beim ESC der Großen. Mhm. Ich finde, es ist eine riesen Überraschungsveranstaltung. Ich weiß, wir haben letztes Jahr ja auch über den Junior ESC gesprochen, hier in ESC Update. Da hattest du dich über einen der Songs so echauffiert, weil der so den Anschein hatte, auf so ein Kind übergestülpt worden zu sein. Also spitz formuliert, so pädagogisch wertvoller Kram, den sich Erwachsene wünschen, dass es Kinder singen, der aber wahrscheinlich so nicht von denen gewählt worden wäre. Hast du dieses Jahr auch wieder irgendwo so ein Störgefühl?
Ja, und ich habe mir zur Vorbereitung auch nochmal so die Siegersongs angeguckt, so über die Jahre hinweg. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich so die, was worüber wir eingangs gesprochen haben, die Kritik aus den nordischen Ländern, die kommt mir da tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen hoch. Ne? Also es wird irgendwie immer mehr professionalisiert. In den Nullerjahren, da klang das, finde ich, wirklich noch so, als hätten das Kinder auch ne, selbst geschrieben. Es sind die Themen von Kindern irgendwie Freundschaft und erste Liebe und so. Und auch, ja, so sehr plakativ. In den 2010ern war es dann so ein bisschen, als hätten so die, ja, die älteren coolen Geschwister das irgendwie für die gemacht. Ne? Also war schon so eine Nummer professioneller, aber war immer noch so, ja, hat man sich irgendwie angehört, war noch nah dran. Und jetzt, sorry, aber es klingt manchmal echt so ein bisschen, entweder als hätte man irgendwie die Komponisten in den Ländern gefragt, schickt uns mal eure zweitbeste Ballade, die es nicht zum großen ESC geschafft hat, oder als ob da wirklich so ein 50-jähriger Redakteur vom Kinderfernsehen sitzt und sagt, oh Mensch, da müssen wir jetzt mal was Flippiges machen, aber mit einer Message, wo die Kinder auch was lernen. Also das finde ich, merkt man bei so manchen Songs schon, dass ich mir denke, so uff, also singt da jetzt irgendwie eine 11-Jährige über Weltschmerz? Boah, naja.
Da freuen wir uns, wenn eine Aserbaidschanerin einfach nur mal über Katzen singt. Das kann ich schon wirklich nachvollziehen. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Ballade schauen, weil Frankreich es zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs mit einer Ballade probiert. Sonst waren die immer sehr erfolgreich mit ihren Popnummern. Jetzt kommt Ce Monde von Lou Deleuze. Am Ende ist da sehr viel Barbara Pravi drin. Aber das ist ja auch schon wieder 4 Jahre her, kann man ja machen. Kann das vielleicht hervorstechen oder ist das für dich eine Ballade wie jede andere?
Ja, ich wollte auch gerade sagen irgendwie, ne, Mensch, Barbara Pravi ist ja jünger als gedacht, als ich den Clip gesehen habe davon. Also eigentlich, ja, Frankreich wird wieder gewinnen, oder? Also oder zumindest haben sie gute Chancen. Ne? Es ist ja, die sind ja langsam so ein bisschen wie das Bayern München in der Bundesliga quasi. Ne? Also wenn die gewinnen, ist jetzt auch keiner mehr überrascht. Aber es ist halt auch einfach ein gut produzierter Song und würde jetzt nicht zu Unrecht gewinnen. Ne? Also die Franzosen können halt Balladen. Jetzt machen sie es halt auch mal beim Junior-Wettbewerb. Ich denke mal, es wird sie weit bringen.
Danke dir, Arne, für deine Zeit. Und jetzt schicken wir die Kinder mal ins Bett und kümmern uns wieder um Songs für die Großen.
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
Und da muss auch der Erwachsene dieses Podcasts wieder her. Nämlich Thomas. Hallo.
Hallo.
Ich habe ja tatsächlich einen Großteil des vergangenen Monats in einer ESC-Halle verbracht. Ich war nämlich in Turin für die ARD bei den ATP Finals, einem großen Tennisturnier. Und für mich war schon lange klar, dass unser heutiges 3 Minutes Bye Bye auf jeden Fall vom ESC 2022 kommen muss, dem ESC in Turin. Was hast du so für Erinnerungen an die Stadt?
Insgesamt war das für mich so eine ESC-Woche mit wenig ESC. Ich war ziemlich weit draußen im Delegationshotel. Ich habe noch diese schlechte Orga am Kopf und wenig ESC-Partys. Da haben wir aber auch schon, glaube ich, zum ersten Mal unseren täglichen Podcast gemacht.
Das stimmt.
Und eine weitere Erinnerung ist eben, dass ich da auch in der Nähe von Malik Harris war, der für uns ja am Start war. Und ich hatte ja vorher schon so starke Gefühle, dass das ganz, ganz hinten landen konnte. Und deswegen war es mir immer fast schon unangenehm, ihn im Hotel zu treffen. Und unterm Strich Turin außerdem eine wunderschöne Stadt, muss man sagen. Die Stadt hat mir sehr gut gefallen, war überraschend hübsch. Also mit diesen ganzen Säulengängen da, also mit diesen ganzen Kolonnaden, die in Turin haben, bestimmt eine Reise wert.
Ja, naja, also ich muss sagen, von allen ESCs, bei denen ich war, und das ist, danke lieber NDR, das waren jetzt schon ein paar, war Turin für mich der am wenigsten schöne. Das hatte viel mit der Organisation da zu tun, hast es ja angesprochen. Ich fand die Stadt jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, jetzt zumindest auf den zweiten Blick ein bisschen netter als damals. Es gab rund um dieses Tennisturnier, bei dem ich war, ganz viel ESC-Bezug. Zum Beispiel haben Il Volo, die vor 10 Jahren für Italien am Start waren, tatsächlich vor dem Finale die italienische Hymne gesungen. Das war eine große Überraschung für alle. Francesca Michelin ist aufgetreten und am Eröffnungstag gab es ein kleines Konzert in der Halle von Achille Lauro. Der Achille Lauro, der vor 3 Jahren in der gleichen Halle in Turin für San Marino an den Start ging mit dem Song Stripper. Das kann ich nicht normal sagen. Stripper heißt der Song. Das ist heute unser 3 Minutes Bye-Bye und das hatte eine Performance, die man nie mehr vergisst, oder?
Ja, so eine Rocknummer, ne? Alles, was man sich für so eine ESC-Performance wünscht, so eine queere Erscheinung mit ja, Boa und Cowboy-Hut und Strapsen. Es gab dann auch noch so einen Kuss zwischen 2 Männern und natürlich dann am Ende dieses Bullriding. Er saß auf so einem Bullen, der sich immer so hoch und runter bewegte und hat da so getanzt, wie man das so in Amerika bei so Festen macht.
Ja, man fragt sich, warum das nicht funktioniert hat. Also Achille Lauro kam ja als großer italienischer Star nach Turin. Der war im gleichen Jahr auch Teilnehmer am Sanremo Festival in Italien. Das war ein richtiger Coup von San Marino. Aber warum hat das nicht geklappt?
Ja, in Italien, also in Turin war es für ihn Heimspiel. Aber dummerweise durfte Italien in seinem Semi gar nicht abstimmen. Das war dann natürlich doof. Und insgesamt muss man auch sagen, es war ja in Italien, weil im Jahr davor Måneskin gewonnen hatte und dieser Song ging so in die ähnliche Richtung und sowas ist immer keine gute Idee, was Ähnliches zu schicken. Am Ende kam das überhaupt nicht gut an, 14. Platz im Semi, ganz, ganz schlecht und vielleicht ist es auch so ein Zeichen, dass dieses Prinzip, ein Sanremo-Teilnehmer in der Verwertungskette dann noch nach San Marino zu schicken, insgesamt vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Das hat ja im vergangenen Jahr mit Gabri Ponte und Tutta Italia auch nicht so gut geklappt. Mhm. Vielleicht wollen die Leute das nicht, vielleicht empfinden die Zuschauer, die Jurys das als unauthentisch, wenn man sich aus dem Nachbarland einen erfolgreichen Künstler auf die Bühne setzt.
Mit Achille Lauro entlassen wir euch jetzt in den Tag. Bald sind wir wieder für euch da mit unserer großen Spezialfolge. ESC Update, die schönsten Balladen dieses Jahrtausends. Die küren wir zusammen mit ESC Kompakt. Auf deren Seite laufen immer wieder Votings für diese Spezialsendung. Und Benjamin Hertlein und Douce Point von ESC Kompakt sind dann auch hier zu Gast. Diese knapp 4 Stunden lange Folge geht am 20. Dezember um 16 Uhr online hier in der ARD Audiothek. Dann gibt's auch auf esckompakt.de einen Live-Blog dazu. Im Radio läuft sie dann in der Nacht auf den 21. Dezember um 0.05 Uhr auf NDR Blue. Wir gehen jetzt langsam in den Weihnachtsmodus, wünschen euch schöne Tage. Vergesst den Junior ESC nicht am 13.12. Bis bald, ciao.
È uno stripper, sì, quest'amore è uno strip club. Il mio cuore non freezer, sono a letto col killer, thriller. Like a virgin, non è un film London Calling. Corri, I love Britney. E diavolo non ha perché. Ma che stupida voglia che ho, quella stupida voglia. Metto la gonna più corta che ho e vado fuori, e vado fuori di me. I don't know. Ti fidi di me? Che stupido uomo. Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy. Il mio bad boy, Madonna su Playboy. È una Barbie a 600 cavalli. Io il suo beagle, è il mio personal Jesus. I don't know. Ti fidi di me? Che stupido uomo. Ma che stupida voglia. Ma che stupida voglia. Metto la gonna più corta che ho e vado fuori, e vado fuori di me.